Hey, hallo und herzlich willkommen. Das ist eine Podcast-Folge zu Gruppentheorie 3. Und zwar ist das eine, die den Übergang beschreiben soll von Kapitel 4 zu Kapitel 5. Was machen wir? Zuerst gibt es einen kurzen Rückblick über Kapitel 4 und das, was da alles so passiert ist. Und dann möchte ich Sie durch den Anfang von Kapitel 5 quatschen. Da geht es um Fixität 3. Los geht's! In Kapitel 4, was haben wir da gemacht? Na, wir haben uns einfache Gruppen, zum Beispiel haben wir uns einfache Gruppen mit einer Fixität 2-Wirkung angeguckt, haben Beispiele dafür gesammelt, wie man die untersucht. Also wie kann man Fixität 2-Wirkung finden, aber auch wie kann man bei einer Gruppe zeigen, dass die keine Fixität 2-Wirkung hat. Wir haben uns die lokale Struktur ein bisschen angeguckt, wir haben uns unter anderem mit Komponenten beschäftigt. Da haben wir ein bisschen mehr gemacht, haben auch später gesehen, warum das wichtig ist. Wir haben gesehen, dass es unterschiedliche Qualitäten gibt bei den Beispielen. Es gibt Serien von Beispielen. Ich nenne das dann immer generische Beispiele, also welche, die unendlich oft vorkommen und wo sozusagen was in der Gruppenstruktur dieser Serien von Gruppen verankert ist, was dazu führt, dass das immer ein Beispiel ist für jede Gruppenordnung aus der Serie. Dann haben wir ein einzelnes Beispiel, die PSL 3.4. Und interessant ist das mit den Serien vielleicht deshalb, weil man ja, wenn man anfängt nach Beispielen zu suchen, noch nicht weiß, wohin die Reise geht. Da sieht man so eine Gruppe wie die A5, sieht, dass die zu Beispielen führt und dann kann man sich ja fragen, sind vielleicht alle alternierenden Gruppen Beispiele? Oder A5 ist ja auch isomorph zu PSL 2.5, ist vielleicht in Wirklichkeit die PSL 2-Serie die Serie von Beispielen, zu der die A5 gehört? Und dass man für A5 so viele verschiedene Fixität 2-Beispiele findet, ich habe die nicht alle im Detail besprochen, aber dass man da so viele findet, das interpretiere ich genau so, dass die A5 halt so aussieht, als könnte sie der Startpunkt für zwei verschiedene Serien sein, die alternierenden Gruppen oder die PSL2s. Und sie ist also quasi als Unfall ist sie ein Beispiel für eine alternierende Gruppe. Generisch sehen wir noch Beispiele für PSL2.5 und PSL2.4. Diese beiden Gruppen sind zueinander und zu A5 isomorph. Und da haben wir einmal Charakteristik 2 beim Grundkörper und einmal Charakteristik 5. Das heißt, wir haben da sogar noch zwei unterschiedliche Serien. PSL2Q mit einem Körper von gerader oder ungerader Charakteristik. Und das führt dann auf einmal zu so einer Reichhaltigkeit an Beispielen. Das ist öfter mal so bei diesen kleinen Gruppen. Es gibt ja diese Ausnahmeisomorphismen bei einigen kleinen, endlichen, einfachen Gruppen. Und in diesem Projekt ist uns das häufiger mal begegnet, dass dann Gruppen auf einmal viel mehr Beispiele für eine gewisse Fixität geliefert haben, als wir vorher so dachten. Einfach weil diese Ausnahmeisomorphismen dafür gesorgt haben, dass die aus verschiedenen Familien von Gruppeneigenschaften aufgeschnappt haben. Und das hat sich dann in der Wirkung mit dieser Fixität manifestiert. Das ist ganz spannend, was man da so nebenbei noch über die Gruppen lernt. Bei Fixität 3 in Kapitel 5 werde ich ein bisschen anders vorgehen. Ich habe entschieden, ein paar Dinge aufzugreifen und viel ausführlicher zu machen als bei Fixität 2. Und dafür habe ich an anderen Stellen was weggelassen. Teilweise werde ich dann Übungsaufgaben dazu stellen, teilweise ignoriere ich es auch einfach oder ich sage, ja, geht halt so ähnlich wie bei Fixität 2. Zum Beispiel möchte ich hier die kleinen Primzahlen ausführlicher behandeln, 2 und 3. Warum? Naja, bei Fixität 2 haben wir eigentlich nur die Primzahl 2, die besonders ist. Und für alle ungeraden Primzahlen verhält sich die Gruppe intern quasi gleich. Im Sinne von, wir haben so ein Normalisator-Lemma mit dem Index von Normalisatoren, von Untergruppen, von Punktstabilisatoren. Und bei Fixität 2 haben wir da halt diesen Faktor 2, der manchmal wichtig wird. Wir haben die Ausnahme für die Primzahl 2 bei dem Alles-oder-Nichts-Lemma mit den Sylow-Untergruppen. Und bei Fixität 3 ist es so, dass wir eben zwei Ausnahmen haben. Wenn wir so eine Untergruppe haben, dann kann der Index des Normalisators im großen Normalisator 1, 2 oder 3 sein. Auch für dieses Alles-oder-Nichts-Lemma haben wir Ausnahmen für die Primzahlen 2 und 3. Erst ab 5 gibt es dieses generische Alles-oder-Nichts-Verhalten für die Sylow-Untergruppen. Und das ist quasi eine Gemeinsamkeit mit Fixität 4. Und die Unterschiede kommen nachher im Detail raus. Manches wird unerwartet komplizierter für Fixität 4 und da komme ich dann noch drauf zu sprechen. Was machen wir also? Wir wollen diesmal die lokale Struktur genauer analysieren, die 2-Struktur, die 3-Struktur, vielleicht auch die Beziehung zwischen den beiden. Und in Lemma 5.1 habe ich Details aufgeschrieben, die wir eigentlich schon kannten. Das ist vorher alles in den Beweisen schon mal irgendwie zum Thema gemacht worden. Aber es stand nicht so explizit da, sondern da stand nur so ganz pauschal, was der Index von so einem Normalisator im großen Normalisator sein kann. Dann gab es noch diese Übungsaufgabe, wo wir das für den Zentralisator von Elementen gemacht haben. Und dann habe ich mir gedacht, ach, in Lemma 5.1 schreibe ich das einfach mal alles hin, ganz explizit. Die Argumente kennen Sie alle. Und das ist jetzt quasi eine spezifizierte und detailliertere Version von Lemma 3.1. Man weiß nie, wann man es braucht, dass man doch mal ganz speziell eine Situation rausgreifen kann, spätestens dann, wenn man, so wie in einigen Übungsaufgaben, sich Fixität-3-Wirkungen mal konkret in konkreten Gruppen angucken soll. Also sei es, dass man alle Beispiele findet oder sei es, dass man zeigt, dass irgendeine Gruppe nicht mit Fixität-3 wirken kann. Dann sind genau diese Detailinfos vielleicht hilfreich. Lemma 5.2, da wird es schon ein bisschen interessanter. Da haben wir eine Fixität-3-Wirkung. Wir haben eine Untergruppe vom Punktstabilisator bzw. ein Element im Punktstabilisator und Fixität 3, Alpha aus Omega. Okay, ich rede über den Punktstabilisator. Und ja, die Perspektive ist, dass man sich Untergruppen anguckt, aber die stehen noch nicht in der Voraussetzung, sondern die kommen dann erst gleich. Wir machen hier erstmal eine grobe Fallunterscheidung, wie die Punktstabilisatoren aussehen können. Man hat ja immer sowas wie, naja, die könnten gerade oder ungerade Ordnung haben. Bei Fixität 3 könnte man sich vielleicht noch fragen, ob es eine Rolle spielt, ob deren Ordnung durch 3 teilbar ist oder nicht. Das wäre auch eine berechtigte Frage. Wir beginnen mit einer ersten, recht groben Unterscheidung. Die Punktstabilisatoren haben gerade Ordnung oder sie haben ungerade Ordnung und sind eine Frobenius-Gruppe oder die Punktstabilisatoren sind in Wirklichkeit schon 3 Punktstabilisatoren und haben ungerade Ordnung. Diesen dritten Punkt muss man sich so vorstellen, dass es quasi eine Partitionierung gibt von Omega in Tripel. Das heißt, wenn ich einen Punktstabilisator angucke, dann gehören zu dem Punkt, der da fixiert wird, immer sofort noch 2 andere und diese 3 bilden so eine kleine Clique und jedes Element aus dem ersten Punktstabilisator fixiert die anderen beiden automatisch mit. Man könnte sagen, 1 und 3 Punktstabilisator stimmen überein. Man kann das auch noch anders ausdrücken. Das gab es schon vorher in der Literatur von Pretzel und Schleiermacher. Die haben sowas, die würden sowas eine 0-3-Gruppe nennen. Das heißt, ein nicht-triviales Element aus der Gruppe fixiert entweder gar keinen Punkt oder wenn es einen fixiert, dann sofort 3. Das ist der Fall, den wir hier in Lemma 5.2 im dritten Teil sehen. Ja, was ist los? Wenn G-Alpha gerade Ordnung hat, gilt 1 und wir haben nichts zu tun. Also soll jetzt mal G-Alpha ungerade Ordnung haben. Und wir fangen an mit dem Fall, dass G-Alpha nicht sofort 3 Punkte gleichzeitig fixiert. Das heißt, dass wir jetzt rauskriegen müssen, dass das stimmt, was in 2 steht und dann sind wir fertig. Okay, die Voraussetzung Fix 3 sagt, dass es auf jeden Fall in G-Alpha etwas gibt, was noch 2 weitere Punkte fixiert. Und jetzt wählen wir das so, dass Delta eine dreielementige Menge ist und Alpha liegt in dieser dreielementigen Menge drin. Und es gibt in G-Alpha eine nicht-triviale Untergruppe, die alle Punkte aus dieser dreielementigen Menge Delta fixiert. Wir nehmen uns also einen nicht-trivialen 3-Punkt-Stabilisator her und das machen wir innerhalb von G-Alpha. So, der heißt H. Jetzt nehmen wir eine Untergruppe davon her, eine nicht-triviale und die heißt X. Und wir betrachten den Normalisator von X in ganz G. Erste Möglichkeit, der Normalisator könnte gerade Ordnung haben. Wenn etwas gerade Ordnung hat, dann ist die Ordnung durch 2 teilbar und mit dem Satz von Cauchy gibt es dann ein Element der Ordnung 2. Was macht jetzt dieses Element der Ordnung 2 auf dieser Menge Delta mit 3 Elementen? Warum wird die überhaupt normalisiert? Naja, wenn ich x normalisiere, dann muss ich ja die Bahnenstruktur von x respektieren. Insbesondere muss ich die Menge der Fixpunkte von x respektieren. Und die Menge der Fixpunkte von x ist genau die Menge Delta. Das heißt also, dass diese Involution, die wir gefunden haben im Normalisator von x, die Menge Delta invariant lassen muss. Das ist eine dreielementige Menge. Und was kann da eine Involution machen? Naja, was für Involutionen gibt es in der S3? Transpositionen. Ich kann also jetzt nur 2 Punkte vertauschen und einen festlassen. Oder könnte auch sein, dass ich einfach alle 3 festlasse. Aber in jedem Fall landet jetzt eine Involution in einem Punktstabilisator. Und das ist nicht so gut, wenn die Punktstabilisatoren ungerade Ordnung haben. Also geht das nicht. Die Tatsache, dass Delta ungerade viele Elemente besitzt, führt dazu, dass unter dieser Voraussetzung, bei der wir gerade arbeiten, der Normalisator von x ungerade Ordnung haben muss. Das ist ein Argument, das sich verallgemeinern lässt und das uns so ähnlich garantiert noch öfter begegnen wird. Ja, jetzt hat der Normalisator von x ungerade Ordnung. Dann kann man weitergehen und sieht, dass insbesondere der Normalisator von h ungerade Ordnung hat. Und was ist jetzt mit den Elementen im Normalisator von H los? Was können die machen? Naja, die müssen Delta respektieren. Delta hat drei Elemente und die können jetzt nur entweder alle fixiert werden oder in einem Dreizyklus vertauscht. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Und da nur diese beiden Möglichkeiten gehen, sehen wir, dass der Normalisator von so einer nicht-trivialen Untergruppe X von H nur entweder mit dem Normalisator in G übereinstimmen kann oder mit Index 3 drin liegen kann. Andere Möglichkeiten gibt es nicht, denn wir haben ja schon gesehen, ein Element außerhalb des Normalisators von x in h kann nur die drei Punkte in einem Zyklus vertauschen oder sie alle fixieren. Und wenn es das fixiert, dann liegt das Element eben nicht außerhalb, sondern in h. Das heißt, wenn es wirklich außerhalb liegt, dann muss es einen Dreizyklus bewirken. Insbesondere liegt der Normalisator von x in g alpha in h. Denn wenn ich alpha stabilisiere, muss ich die anderen beiden Punkte auch stabilisieren. Das haben wir gerade geklärt. Ja, jetzt haben wir doch zu Beginn alles so gewählt, dass h weder 1 noch g alpha ist. Wir klären nochmal kurz warum. Warum ist h nicht 1? Na, weil wir h als einen nicht-trivialen Dreipunktstabilisator hergenommen haben. Und sowas gibt es wegen der Voraussetzung fix 3. Warum ist h nicht g alpha? Na, wenn h gleich g alpha wäre, dann wäre g alpha selber ein Dreipunktstabilisator. Das heißt, die Anzahl der Fixpunkte von g alpha auf Omega wäre 3. Aber zu Beginn haben wir gesagt, dass wir das so hernehmen, dass diese Fixpunktanzahl nicht 3 ist. Wir haben jetzt also Folgendes. Wir haben eine Gruppe G alpha, wir haben eine echte nicht-triviale Untergruppe H und die enthält den Normalisator jeder nicht-trivialen Untergruppe innerhalb von G alpha. Das sind die Voraussetzungen von Lemma 2.2. Unser besonderes, wunderbares Frobenius-Gruppenlemma. Das liefert uns also, dass G alpha eine Frobenius-Gruppe ist mit H als einem Frobenius-Komplement. Genauso haben wir das Lemma damals hingeschrieben. Das haben wir ja mit Bedacht so gemacht, damit wir das in solchen Situationen dann so benutzen können. Und das war's. So kommt man auf die Details in 2. Die anderen beiden Fälle sind natürlich auch möglich und die Beweisstrategie war hier, die einfachen Fälle quasi am Anfang loszuwerden und dann in dem letzten verbleibenden Fall sich zu überlegen, woher die Details kommen. Das war's. Und wenn ich jetzt so überlege, dann habe ich, glaube ich, hier nichts weiter. Möchte ich noch irgendwas kommentieren, mal überlegen. Naja, wenn man sich jetzt die Punktstabilisatoren anguckt, dann könnte man da, wenn man wollte, noch mehr rausfinden. Zum Beispiel haben wir dieses Alles-oder-Nichts-Lemma und dann kann man überlegen, was bedeutet es, wenn die Sylow-Untergruppen in G-Alpha Rang 1 oder höheren Rang haben, wenn die höheren Rang als 1 haben, dann findet man da drin elementarische Untergruppen vom Rang mindestens 2. Dann kann man teilerfremde Operationen machen auf Normalteilern, also zum Beispiel auf OP von G, wobei P irgendeine Primzahl ist. Diese Primzahl kann nicht im Punktstabilisator vorkommen, deswegen hat man dann da teilerfremde Operationen, kann mit Erzeugungssätzen arbeiten. Ich gehe jetzt hier nicht weiter ins Detail und habe auch an der Stelle nichts dazu geschrieben, weil diese Argumente später noch kommen werden. Das habe ich mir einfach für einen anderen Teil der Vorlesung überlegt, dass ich da mit Ihnen einsteige und dann gleichzeitig nochmal ein paar Sachen zu teilerfremder Operation wiederhole. Gut, das war der Anfang von Lemma von Kapitel 5. Sie kriegen da so ein paar Seiten jetzt im Student-IP zur Verfügung gestellt zum Gucken. Und wenn Sie weiterlesen, dann sehen Sie, dass wir noch deutlich tiefer in die lokale Struktur einsteigen. Lemma 5.3 zum Beispiel nimmt die 2-Struktur im Zusammenhang zu Punktstabilisatoren sehr genau unter die Lupe. Und in der nächsten Podcast-Folge werde ich dann auch mehr Details zu weiteren Resultaten in Kapitel 5 liefern. An dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dann!